Herzlich willkommen, schön, dass wir uns wieder hören zu einer neuen Episode von Im Ohr des Patienten. Ich bin Nora Meyer und freue mich, Sie erneut durch den Podcast begleiten zu dürfen. Gewöhnen Sie sich dran, lernen Sie damit zu leben, da kann man nichts machen. Sätze wie diese bekommen Tinnitus-Patientinnen immer wieder zu hören. Aber stimmt das wirklich? Muss man mit einem chronischen Pfeifen im Ohr leben? Genau darüber wollen wir heute sprechen und ein bisschen Aufklärung liefern. Dazu begrüße ich Professor Dr. Johannes Schobel, HNO-Facharzt und Tinnitus-Experte. Vielen Dank, Herr Professor, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Freut mich auch.
Sehr gerne. Herr Professor, viele Tinnitus-PatientInnen haben schon einen längeren Leidensweg hinter sich, wenn sie zu Ihnen in die Praxis kommen und haben vor allem dann am Schluss der Behandlung oft einmal gehört, wenn sich das Ohrgeräusch nicht gebessert hat. Lernen Sie eben damit zu leben, gewöhnen Sie sich dran. Das stelle ich mir jetzt als Patient wahnsinnig frustrierend vor. Muss man wirklich mit Tinnitus leben lernen?
Also wenn man in der Lage ist, das Leben mit dem Tinnitus zu lernen und aus einem Tinnitus, von dem wir sagen, es dekompensiert, einer wird, von dem wir sagen, es kompensiert, dann ist der Patient auf einem guten Weg. Prinzipiell einmal wird, glaube ich, überall bei allen Kolleginnen erstens einmal eine sehr gute Initialtherapie gemacht, da ist Cortison ohne dies das einzig mögliche Medikament, das hilft. Es wird, soweit ich das überblicke, überall eine wirklich sehr gründliche Abklärung gemacht. Da schaut man wirklich auf alles, in vielen Fällen bis zur Magnetresonanzuntersuchung des Gehirns, damit man auch wirklich gar nichts übersehen kann. Man wird sich die Halswirbelsäule anschauen, die Spannung der Nackenmuskulatur, die Kiefergelenke, die psychische Situation des Patienten, Arbeitsstress, Arbeitslärm erfragen. Wenn aber dann natürlich einmal das erste therapeutische Pulver Cortison verschossen ist und es dann zu einem abschließenden Gespräch kommt und der Patient sagt, ich habe den Tinnitus immer noch, dann sollte also mal das greifen, was auf Neuhochdeutsch als Counseling bezeichnet wird. Das heißt, ein aufklärendes Gespräch, in dem den Patientinnen ein wirkliches, vernünftiges Krankheitsmodell vermittelt wird, dass er was damit anfangen kann, dass da keine Sorgen dahinter steckt, nicht die Angst, werde ich verrückt werden, habe ich einen Tumor oder sonst irgendetwas, um einmal alle Ängste zu beseitigen. Und bei einem Teil der Patientinnen ist das auch absolut ausreichend. Es gibt Leute, die primär die falschen Gedanken denken, die falschen Ängste haben und wenn das dann weg ist, sagen, ja gut, dann kann ich ja schon wieder damit leben. Doch bemerken, dass das Ohrgeräusch im Tagesverlauf eh schon wieder in den Hintergrund tritt, die ein Bündel von Maßnahmen bekommen für den Abend, wo es problematischer ist. Und dann passt's ja auch. Da gibt's aber auch die Patienten, die ich als die emotionalen Typen bezeichnen würde. Wir wissen ja alle, wie tief uns Musik berühren kann. Also eine schöne Musik, da geht uns doch das Herz auf. Und das kann ein Glücksgefühl auslösen. Das macht auch eine Transmitterausschüttung im Gehirn. Aber der Schrei eines Kleinkindes oder das Knacksen im Gebüsch hinter uns, wenn wir im Finstern durch den Wald gehen, ja, da sind wir ganz schnell auf 180. Und wenn der Tinnitus, der ja, wie alles, was wir hören, über die Gefühlsebene läuft, solche Sachen triggert und emotional so massivst negativ besetzt ist, dann ist das halt eine ganz andere Geschichte. Und mit diesen Patienten, dann habe ich dann vorwiegend zu tun. Und da greift natürlich dann, ist ja alles harmlos, machen wir uns nichts draus, nicht mehr, die brauchen dann ein abgestuftes Behandlungskonzept, je nach dem Stadium, in dem sie sich befinden und wie groß ihr Leidensdruck ist.
Jetzt haben Sie da schon ein bisschen ausgeholt, da geht es auch sehr stark in den Umgang mit dem chronischen Problem Tinnitus. Mich würde jetzt einmal als Laie interessieren, was versteht man denn grundsätzlich überhaupt unter Tinnitus? Welche unterschiedlichen Formen gibt es? Was sind so grundlegende Einteilungskriterien eines Ohrgeräusches? Klären Sie uns da ein bisschen auf, bitte.
Zunächst einmal kommt das Wort Tinnitus vom lateinischen Wort tinnire, klingen. Also es klingt etwas im Ohr und hat keine reale Grundlage. Kennen ja fast alle, die mal in der Disco waren oder auf einem schönen Konzert, wenn man da rausgeht in die Stille, dann klingt es halt noch in den Ohren, ist auch nicht weiter tragisch, am nächsten Tag ist es auch wieder weg. Aber es ist schon ein Signal ihres Innenohres, das hat mir jetzt nicht gut getan, das war mir zu viel. Und wenn man das häufiger macht, dann wird man einerseits einen Hörschaden erleiden und andererseits wohl auch wird dieses Ohrgeräusch früher oder später mal da bleiben. Also so viel zur Begriffsklärung Tinnitus. kann eigentlich nur der Patient selbst sagen, ja, ich höre etwas, was nicht wirklich da ist. Und dann muss man weiter einteilen. Eine Einteilung, die der Patient auch leicht selber treffen kann, ist nach dem zeitlichen Verlauf. Akut, wenn es beginnt, superakut doch in den ersten Wochen, 2-3 Monaten und chronisch, wenn die gesamte Initialtherapie und die Erstmaßnahmen nichts gefruchtet haben nach 3 Monaten, dann muss man schon davon ausgehen, dass das nicht so ohne weiteres von selbst verschwinden wird, dass man ein bisschen was tun muss. Aber das heißt jetzt bitte nicht automatisch lebenslange Belastung durch das Geräusch. Das ist mir wichtig, ja. Dann kann sich auch jeder selber darüber klar werden. Komme ich mit dem Ohrgeräusch zurecht? Merke ich vielleicht tagsüber eh schon, dass durch Ablenkung, durch Fokus auf etwas anderes, auch durch Umgebungsgeräusch das Ohrgeräusch unterdrückt wird? Oder muss ich sagen, ich bin da leider im Orange oder im roten Bereich? Das geht so nicht. Eine Unterscheidung, die wieder Arzt, Ärztin treffen werden. Großteil der Ohrgeräusche ist rein subjektiv. Selten gibt es eine organische Grundlage, Strömungsgeräusche. Und ganz, ganz selten kann man sogar am Ohr ein objektives Ohrgeräusch mit dem Stethoskop hören. Dann weiß man, dass man eine ungewöhnliche Gefäßverbindung oder Neubildung im Ohr hat oder im Bereich des Gehirns. Dann ist es nicht häufig bei psychischen Problemen, bei Stress, bei Burnout, eine ganz zähe Patientengruppe, denn solange sich das Burnout nicht bessert, wird es mit denen das auch nichts werden. Und da braucht man wirklich eine intensive Zusammenarbeit mit Psychotherapeuten und Therapeutinnen. Und dann natürlich, und das ist jetzt eine Einteilung, die vom HNO-Arzt getroffen wird, nach der Ursache, weil viele Tinnitusarten zählen zum sogenannten somatosensorischen Tinnitus, also mit körperlicher Ursache. Da ist einer der Hauptverdächtigen mal die Halswirbelsäule. Wer von uns hat keine Verspannungen da hinten? Häufiges Phänomen. Immer wenn ich zu lange am Computer sitze, wenn meine Verspannungen zunehmen, nimmt der Tinnitus zu. Auch die Unterkiefergelenke, die ja so ein manchmal unbemerktes Dasein vor unseren Ohren fristen, sind da Hauptverdächtiger, dass es hier keine Probleme gibt. Zähneknirschen in der Nacht kann schlecht sein. Blockaden der Halswirbelsäule, alte Traumata. Und all das gehört einmal gut geklärt und auch vielleicht physiotherapeutisch behandelt. Und das sind die Dinge, von denen ich glaube, dass sie auch recht gut funktionieren. Aber die Sache, auf die ich mich besonders verlegt habe, das ist eben, und das ist ein Satz, den hat schon 95 Jonathan Hadel gesagt, einer der Begründer der Retraining-Therapie. Beim Vorliegen eines Hörverlustes, und zwar jedes noch so geringen Hörverlustes, muss dieser durch eine operative Versorgung, Klartext, Hörgeräte ausgeglichen werden. Und das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, auf dem ich halt extrem herumreite, weil ich sehe, was man damit erreichen kann. Also ich habe bei mir verschiedene Paare von vorprogrammierten Hörgeräten in der Ordination. Und da gibt es immer so einen Vortest bei mir. Das heißt, die Leute, die kommen mit dem Tinnitus, die kommen mit dem Hörtest, haben einen marginalen Hörverlust, der wirklich kaum je wo Beachtung finden würde. Zum Beispiel bei 4 Kilohertz 30 dB, das merken die auch selber nicht. Ja? Oder halt 40 dB, das merkt der Patient selbst auch kaum. Und klagen über einen massiven Tinnitus seit Monaten, manchmal auch seit Jahren. Bekommen ohne lange Erklärung mal kurz diese Geräte in die Ohren und ich pegel das auf meinem Handy so ein, dass es für sie passt. Und dann, und das ist natürlich auch ein bisschen ein psychologisches Spiel, wird der Patient zunächst abgelenkt. Sagst, wie klingt meine Stimme jetzt? Aha, heller, schärfer. Ja, die Konsonanten kommen ganz anders jetzt. Ah, die Tastatur von der Mitarbeiterin, die sagt auch was anderes. Die eigene Stimme des Patienten klingt anders. Das heißt, 1-2 Minuten Fokussierung auf das neue Hörerlebnis. Und damit hat er mal den Tinnitus aus dem Fokus gerückt. Und dann kommt die entscheidende Frage, und was macht jetzt eigentlich Ihr Ohrgeräusch? Und es ist immer so schön für mich, wenn der Blick nach oben geht, das ist immer ein gutes Zeichen. Der Tinnitus wird intuitiv irgendwie unter der Schädeldecke gesucht, also oben, und dort ist er ja auch in Wahrheit, ist er nicht im Ohr, sitzt im Gehirn. Und dann kommen die Antworten, im Idealfall, ich höre ihn gar nicht mehr, Drittel der Fälle. Er ist deutlich leiser geworden, weiteres Drittel der Fälle oder auch durchaus differenziert. Ja, wenn ich jetzt auf diese Geräusche achte, die jetzt wieder da sind, dann höre ich weniger vom Tinnitus. Also absolut perfekt differenziert und auch schon ein großer Fortschritt. Natürlich gibt es auch diejenigen, die nicht darauf reagieren, aber es sind ungefähr 15%. Und das können Leute sein, die das schon sehr, sehr lange haben. 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre, das ist das Schwierigste mit diesen Maßnahmen. Und das können Leute sein mit einem wirklich perfekten Gehör, wo eben nichts zum Verstärken da ist. Und das ist so eine Basismaßnahme bei mir, was ich ausprobiere. Und für diejenigen, die ein wirklich gutes Gehör haben, kommt dann, das können wir später noch besprechen, der Rauschgenerator zum Einsatz, also einen weichen Klangteppich macht und damit auch bei äußerer Stille die Patienten, Patientinnen vom Tinnitus ablenkt.
Ich würde jetzt gerne mal einhaken, wir waren jetzt schon sehr stark in der, ja, nach der Diagnose eigentlich ja dann schon und bei den Maßnahmen, die man setzen kann. Das Retraining haben Sie angesprochen. Vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück.
Ja.
Als Laie wie mich, ich weiß, Tinnitus oder wird gern beschrieben als Pfeifen im Ohr. Gibt es unterschiedliche Formen, wie sich das ausdrückt? Hören die Betroffenen meistens nur Pfeifen? Kann es auch Brummen oder Surren sein? Wie würden Sie das definieren?
Also relativ einfach. Pfeifen, Singen ist das Häufigste, aber es gibt nichts, was es nicht gibt. Also von der Bohrmaschine über Sägen und Surren und auch manchmal können es die Patienten gar nicht so richtig vermitteln, was es sein soll, weil es halt ein zutiefst subjektiver Eindruck ist, gibt es wirklich alle Qualitäten beim Tinnitus.
Jetzt, wenn ich das, man, Sie haben es eher angesprochen, theoretisch ist ja Tinnitus eine normale Nachwirkung, wenn ich bei einem Konzert war und das war ein bisschen zu laut. Wenn das jetzt theoretisch mich aber dann eine Woche begleitet, ab wann ist der Zeitpunkt, wo Sie sagen, okay, das gehört jetzt ärztlich abgeklärt, weil das kann jetzt tatsächlich ein Tinnitus sein?
Also im Großen und Ganzen sollte es am nächsten Tag eigentlich wieder weg sein. Man muss aber wissen, und das kann man nachweisen mit ganz gesunden Testpersonen, wenn jemand wirklich in einem schalltoten Raum ist, nur einen wirklich schalltoten Raum hat man normalerweise nicht zu Hause. Das ist experimentell eine hochschallgedämpfte Kammer. Aber je stiller, desto mehr Tinnitus. Und wenn man dann noch in sich hineinhorcht, und es gibt Leute, die gehen in die Speis, kleinster Raum, schön zentral, ganz still und horchen sich hinein, ja, dann ist es ja schon fast normal, was zu hören. Ja? Aber wenn ich jetzt sage, einen Tag später, zwei Tage später, also Entschuldigung, da pfeift es jetzt in dem Ohr, und das merke ich auch tagsüber, dann wird es schon Zeit, den Facharzt, die Fachärztin aufzusuchen und dann wird man je nach Leidensdruck und Audiogramm und Begleitbefunden überlegen, eine Cortisontherapie einzuleiten.
Wie unterscheidet sich denn die Behandlung von einem akuten und einem chronischen Tinnitus, beziehungsweise wann spricht man von einem akuten und wann von einem chronischen Tinnitus?
Akut selbstverständlich immer, wenn ein Tinnitus akut plötzlich beginnt. Manchmal tut das aber auch schleichend. Die Leute können gar nicht so leicht sagen, wie lange habe ich das eigentlich, weil das war früher nur in bestimmten Situationen. Irgendwann war er dann immer da. Ja, also akuter Beginn. Und ich würde dann, wenn einmal der Patient, die Patientin das Cortison gehabt hat, Basismaßnahmen gemacht hat, vielleicht auch Lebensumstände geändert hat, nicht mehr so im Lärm ist, den Stress zurücknimmt, und nach 2-3 Monaten kein deutlicher Fortschritt da ist, muss man schon langsam vom Superakut und auch von einem chronischen Stadium sprechen. Ich vermeide gern das Wort chronisch beim Patienten, weil das immer so viel impliziert. Unheilbar, kann man nichts machen und so weiter. Das ist auch manchmal ganz hilfreich, zum Patienten zu sagen, der sehr verunsichert ist. Ja, Herr Doktor, habe ich einen Tinnitus, sonst um Gottes Willen? Ne? Nein, Sie haben ganz ein harmloses Ohrgeräusch. Schon diese gedankliche, ihr wirklich, also gibt es ja auch einen Witz, wo das alles auf die Spitze getrieben wird. Ich habe das ein paar Mal erlebt, dass allein diese Aussage, das ist ein harmloses Ohrgeräusch, das ist kein Tinnitus. Also was dann noch ganz frisch zum Beispiel Patientinnen wirklich helfen kann.
Ich kann es sehr gut nachvollziehen. Ich bin nämlich leider hypochondrisch. Und also ich glaube, bei mir kommt es auch ganz stark darauf an, wie der Arzt mit mir spricht. Und kann ich dem sehr viel nachvollziehen, eben wie man mit dem Patienten dann umgeht in so einer Situation. Ich würde jetzt ganz gerne nochmal auf das Retraining eingehen, das Sie ja da anbieten, sozusagen in Ihrer Praxis. Das heißt, Sie haben es eh vorhin schon angesprochen, wenn jetzt der chronische Tinnitus da ist, dann gibt es Möglichkeiten, dass man den, wie soll man sagen, in den Griff bekommt.
Ja.
Oder ja.
Genau so.
Das heißt, was passiert da ganz genau? Sie machen Diagnose und dann entscheiden Sie, wir machen Retraining.
Ja, die Retraining-Therapie wurde historisch definiert 1995, primär von Jastreboff und Hazel, als die Verwendung von Hörgeräten und Rauschgeneratoren. Das hat jetzt zahlreiche Modifikationen erfahren. Ich würde sagen, alles, was den Eindruck beim Tinnitus bleibend bessert, ist ein Umlernen des Gehirns. Also, wenn die Hörgeräte ins Ohr des Patienten kommen und der Tinnitus wird besser, sprechen wir noch von einem Soforteffekt. Hörgerät rein, Überlagerung, Maskierung des Ohrgeräusches durch, die jetzt wieder besser wahrgenommenen Umgebungsgeräusche im Hochtonbereich bei 4 kHz. Das ist aber prima noch nicht das Retraining. Wenn aber die Patienten die Hörgeräte längere Zeit tragen, dann berichten sie in der Regel schon nach ein paar Monaten, je nachdem wie lang das Ohrgeräusch besteht, dass das Ohrgeräusch nicht gleich wiederkommt, wenn sie es raustun. Außerdem gibt es da begleitende Maßnahmen, dass sie vielleicht auch ohne Belästigung einschlafen können oder auch, dass es andauernd wesentlich leiser bleibt. Und das ist dann der Umlerneffekt im Gehirn, den wir als Retraining bezeichnen. Und wenn ein Hörgerät alleine das schaffen kann, dann war es für mich auch eine Retraining-Therapie mit Hörgerät, weil auf das Ergebnis kommt es an. Und dann gibt es natürlich diejenigen, die nochmal wirklich ideal hören, wo nichts zum Verstärken da ist. Und das ist die klassische Form mit dem Rauschgenerator. Das war halt früher auch ein Problem ein bisschen, weil Leute junge, sind meistens junge, sonst fitte Personen, voll im Berufsleben, die laufen auch nicht gern mit einem Hörgerät herum oder mit einem Hörgerät, das man für solches halten könnte, weil der Neuser schaut auch so aus. Da gibt es aber jetzt Lifestyle-Produkte. Also es gibt jetzt, alle kennen die Earpods, ne, die man so reinsteckt. Ja. Nur eignet sich leider nicht für den Tinnitus-Patienten, weil sie dürfen es auch nicht verschließen beim Tinnitus-Patienten. Das mag der nicht. Ich habe selbst auch ganz einen leisen Tinnitus in der Nacht, der mich nicht stört. Wenn ich aber Bugs reingebe und mich von den Umgebungsgeräuschen abschneide, wird das lauter. Da gibt es jetzt so Dinge, das kriegt man also auch überall im Internet und in sonst Geschäften, das heißt Soundcore, der Klangkern. Das sind zwei Kugeln von einem halben Zentimeter Durchmesser über einen elastischen Bügel, die klipst man von außen über so drüber und der Lautsprecher sitzt vor dem Gehörgang. Eigentlich ist das gedacht, dass sie, ohne sich von den Umgebungsgeräuschen abzuschneiden, Musik hören können, telefonieren können, mir auch ein Earpod, aber halt ohne den Gehörgang zu verschließen. Und das können Sie jetzt verbinden mit einer Handy-App, die Ihnen eine schöne Geräuschkulisse macht. Zum Beispiel Feuer knistern drinnen und Regen draußen. So ein Bild, ich sitze am Lagerfeuer und draußen schüttet es ja. Oder Meeresbrandung oder verschiedene Rauscharten und überhaupt alle Naturgeräusche im Wald zum Durchmischen mit Equalizer. Und das hat einen sehr, sehr starken ablenkenden Effekt. Und das ist eine Sache, wo wir jetzt ein halbes Jahr erst haben und sehr froh sind, weil es so breite Akzeptanz findet, kostengünstig. Das ist ein High-Tech-Produkt um 100 €, so wie Earpods. Das kann man sich dann schon leisten. Da braucht man nicht teure Geräte. Also wenn man keine Verstärkung braucht und statt das Rauschen kann man auch drüber verwenden, aber ich dann eine breite Palette. Das ist eine sehr günstige, effektive Maßnahme, sich mit Geräuschen bei Stille vom Ohrgeräusch abzulenken.
Mhm. Das hört sich ja trotzdem auch im Hinblick auf die Zukunft, wo ich jetzt gerne auch noch drauf eingehen würde, sehr vielversprechend an. Ich meine, da tut sich ja sehr viel, sowieso auch am Hörgerätemarkt, nehme ich mal an. Was sehen Sie denn da auf uns zukommen? Was ist denn realistisch in den nächsten Jahren, wie man mit dem Thema Tinnitus umgehen kann? Eben, dass die Geräte immer kleiner werden oder dass es da immer mehr Möglichkeiten auch durch KI gibt, uns von Ohrgeräuschen abzulenken?
Also was ich in den letzten 10 Jahren natürlich gesehen habe, ist, dass der Fortschritt in der Hörgerätetechnologie sich eins zu eins auf einen Fortschritt in der Wirksamkeit auf den Tinnitus überträgt. Es gibt einfach Patienten, die nach 5 Jahren auf die nächste Hörgeräte-Generation umsteigen und allein dadurch schon wieder einen erheblichen Nutzen haben, weil das neue Hörgerät wesentlich präziser einzustellen ist und weil das vielleicht seinen Hörverlust noch besser ausgleicht. Oder beim Tinnitus, sage ich ehrlich, werden wir vielleicht auch manchmal überkompensieren, um den ein bisschen einen Overkill zu geben, sofern es geht, mit Nachrichten von draußen. Und das ist ein riesengroßer Fortschritt, der geht weiter bis zur KI. Aber bitte kein Patient mit Tinnitus muss sich jetzt Sorgen machen, dass er sich teure KI-Geräte kaufen muss. Ja? Also das ist jetzt wirklich nicht das, was notwendig ist. Das ist einfach so das oberste Ende der Skala. Und die KI ist ja auch besonders wertvoll, um im Störlärm besser zu verstehen. Dafür ist sie entwickelt worden, um das noch besser auszufiltern. Und dass diese Entwicklung geht natürlich weiter. Und wenn wir in die fernere Zukunft blicken, dann ist natürlich die Gentherapie eine faszinierende Sache. Da hat gerade der Leiter der ersten HNO-Klinik Wien, Herr Professor Christoph Arnold, in einem sensationellen Eingriff durch eine Gentherapie, dadurch, dass man Gene ins Innere einer Patientin einbringt, eine ganz bestimmte Form, aber es ist halt nur eine Form der inneren Schwierigkeit, kuriert. Das steht jetzt einmal, dieses Präparat, für eine bestimmte Form zur Verfügung, das wird weitergehen. Aber natürlich sind die Mehrzahl dieser Schwierigkeiten altersbedingt, lärmbedingt und halt natürlich auch mit gewissen genetischen Voraussetzungen. Und bis man dann jede Schwierigkeit quasi kurieren kann, glaubt, da wird noch sehr viel Wasser in die Donau hinunterfließen. Und ich werde das nicht mehr erleben.
Ist Tinnitus ein Thema, würde mich auch noch interessieren, was einfach auch dem Lifestyle geschuldet ist, was in den letzten Jahren mehr wird, stellen Sie fest als Experte? Und würden Sie sagen, er ist gänzlich auch wieder heilbar? Oder wenn man mal das Thema hat, muss man davon ausgehen, dass man da immer ein bisschen damit leben wird müssen?
Also Frage Lifestyle, ja natürlich. Denn einerseits ist natürlich der Dauergebrauch von Earpods, Handys, Dauerbeschallung am Ohr, laute Konzerte, Clubbings, alles, was das Innere schädigt, begünstigt Tinnitus. Ein Teil des Lifestyles. Zweiter Punkt, Lifestyle-Stress. Der wird im modernen Leben auch nicht weniger. Damit werden die Tinnitus-Patienten auch immer jünger. Und das sollte man auch nicht vergessen, alles, was kränkt, alle seelischen Belastungen. Ich kenne Tinnitus-Patienten nach Trauer, nach Verlust, nach Trennungen. Ja, das gibt's alles. Und die zweite Frage dann, ein akutes Ohrgeräusch kann natürlich auch wieder völlig verschwinden. Nur ich bin nicht begeistert davon, wenn die Leute die Latte so hochlegen und sagen, Herr Doktor, ich habe ja gar kein Problem damit. Ich will ja nur, dass er weg ist. So ganz einfach, ja, das, so geht's halt nicht, sondern dann muss man halt auch bereit sein, das zu tun und auch zu akzeptieren, dass man in bestimmten Situationen das Ohrgeräusch wahrscheinlich noch hören kann, aber keineswegs belastend. Und dass man es überlernen kann, immer über weitere Strecken des Tages das Geräusch auszublenden. Und für die Nacht beim Schlafen gehen und so und für die ruhigen Situationen kriegen die Leute bei mir so einen Merkzettel mit, der kleine Werkzeugkoffer. Es bewährt sich zum Einschlafen zum Beispiel autogenes Training, weil durch die Fokussierung auf Atmung, Herzschlag, Kreislauf, auf positiv besetzte körpereigene Geräusche und Entspannung, eben der Fokus weggeht von den Ohren, wo ich ihn sonst automatisch habe. Und jeder, der schon mal Zahnschmerzen gehabt hat bei Tag und Nacht, weiß eben den Unterschied, ob man abgelenkt ist. Und dann gibt's also diese Geräusch-Apps, dann gibt's auch weitere Tricks, wie zum Beispiel, wenn die Partnerin, der Partner sich nicht akustisch in der Nacht beschallen lassen möchte, ein Stirnkopfband, dass das übernimmt. Und da gibt es also einen breiten Werkzeugkoffer, was man sich daraus nehmen kann. Muss dann jeder selber entscheiden, was er braucht. Hm.
Vielen Dank, Herr Professor, für dieses spannende, aufschlussreiche Gespräch. Wir hätten sicher noch Gesprächsstoff für eine längere Episode. Wir müssen jetzt aber leider Schluss machen. Ich nehme aus dem Gespräch mit, Tinnitus ist auf jeden Fall eine komplexe, vor allem auch sehr individuelle Sache. Aber niemand muss damit allein bleiben und man kann vor allem den richtigen Umgang damit erlernen. Und es geht ganz stark um eine positive Besetzung, um einen positiven Umgang damit. Ich sage vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für das Gespräch.
Vielen lieben Dank auch. Dankeschön. Auf Wiederhören.
Danke auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs erneute Einschalten. Und noch ein Hinweis, abonnieren Sie unseren Podcast im Ohr des Patienten gleich noch auf Ihrer Lieblingsplattform. Und bis zur nächsten Folge. Bleiben Sie gesund.